Sechs Tage. Sechs Tage widerstanden die Männer und Frauen auf der Burg den von allen Seiten anstürmenden Truppen. Es grenzte an ein Wunder, dass sie mit weniger als 400 Männern, von denen die Hälfte nicht für den Krieg ausgebildet war, die Angreifer so lange abwehren konnten. Attackiert wurden sie nun nur noch von den Bogenschützen und über Sturmleitern. Christian, der Gassenjunge, dessen rote Haare durch ein Brandgeschoss abgesenkt worden waren, kämpfte genauso verbissen und entschlossen wie Ulrichs Ritter und Markus Wachen. Zur Abendmesse sprach Pater Gregor ein inniges Gebet, mit dem er um einen unblutigen Ausgang des nächsten Tages flehte. Danach wollte der Kaplan wie üblich umhergehen, um den Mutlosen Hoffnung und den Verzweifelten Trost zu spenden. Doch er kam nicht dazu. Zu viele drängten zu ihm, um sich die Beichte abnehmen zu lassen für den Fall, dass sie den sechsten Tag nicht überlebten. Nach der Abendmesse trat Enne vor die Tür des Prägehauses, um noch einmal in den Himmel zu schauen, bevor es Nacht wurde. Es schneite winzige Flocken, doch sie spürte die Kälte kaum. Sie bemerkte Markus erst, als er schon neben ihr stand und sie ansprach. »Wie schön, dich zu sehen, Enne.« Sie hatte ihn selten lächeln sehen, seit dem Tod seines Bruders nie mehr. Jetzt aber blickte er sie freundlich an, auch wenn ihn sein eigenes Aussehen Lügen strafte. Hohlwangig und mit einem Verband um den Kopf, den sie ihm angelegt hatte, nachdem er vor zwei Tagen im Kampf ein halbes Ohr eingebüßt hatte. »Was wirst du tun, wenn wir Freiheitsstein verlassen?« fragte er. »Ist es nicht müßig, sich darüber Gedanken zu machen?« Er zog die Augenbrauen hoch und sah sie vorwurfsvoll an. »Das muss heute nicht der letzte aller Tage sein«, mahnte er leise. »Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben.« Seine Stimme und sein Blick hatten etwas so Beschwörendes, Tröstendes an sich, dass sich Enne trotz ihrer Scheu am liebsten an ihn gelehnt hätte. Sie konnte sich nicht vorstellen, in ihr altes, trostloses Leben bei Jensin zurückzukehren. Im nächsten Atemzug fiel ihr ein, dass Wilhelm vorhatte, sie zu heiraten. »Der Großknecht will um meine Hand anhalten«, sagte sie verlegen. »Er will mir helfen.« Völlig unerwartet für sich selbst verspürte sie den Drang zu erzählen, wie Jensins Neffe sie bedroht hatte. »Dieser Lobetanz soll mir unter die Augen kommen, wenn das hier vorbei ist«, stieß Markus zornig hervor. »Vorbei?« fragte sie mit brüchiger Stimme, ohne ihm in die Augen zu sehen. »Das hier wird nie vorbei sein.« Sie sah noch genau vor sich, in welchem Zustand Sibylla ihnen entkommen war. Würde ihr so etwas auch bevorstehen? Markus' nächste Worte überraschten sie so sehr, dass sie ihm ungläubig ins Gesicht starrte. »Soll sich der Großknecht eine Magd nehmen und dein Vormund zusehen, wie er ohne dich zurechtkommt? Lass uns zusammen fortgehen und heiraten!« Er sah in ihre grünen Augen, die ihn fasziniert hatten, seit sie auf die Burg gekommen war, um den Fälscher zu helfen. Dann legte er ihr die Hand um den Nacken, zog sie behutsam an sich und küsste sie. Nach einem ersten Moment voller Verblüffung, Verlegenheit und Scham fühlte sie eine Welle von Glück in sich aufsteigen. Schüchtern erwiderte sie seinen Kuss. »Ich würde dich am liebsten auf der Stelle heiraten, aber der Kaplan nimmt immer noch die Beichte ab«, flüsterte er. Nun wirkte er ungewohnt verlegen. »Ich konnte Jan nicht mehr sagen, was wichtig war, aber Gott sei mein Zeuge, das passiert mir nicht noch einmal. Ganz gleich, was morgen passiert, dir musste ich heute noch sagen, wie viel du mir bedeutest.« Er zog das angesenkte Tuch über ihrem Haar wieder zurecht und küsste sie noch einmal, diesmal inniger. »Wenn wir den morgigen Tag überleben, wirst du meine Frau, und wir gehen fort von hier, in eine andere Stadt, die noch Markgraf Friedrich gehört. Ich schwör's, ich werde gut für dich sorgen.« Als der Morgen graute, ging Ulrich in die Kapelle, kniete mit schmerzverzerrtem Gesicht vor dem Altar nieder und sprach voller Inbrunst ein kurzes Gebet. Dann humpelte er hinaus auf den Burghof. Es dauerte eine Weile, bis der aufgedunsene Marschall kam, dessen Namen Ulrich immer noch nicht wusste. »Ich will verhandeln«, rief Ulrich. »Wenn ihr den Frauen und Kindern auf der Burg und meinen Männern freien Abzug zusichert, habe ich Vollmacht, Freiheitsstein zu übergeben. Dann kann der König heute Abend schon sein Mahl in der Halle einnehmen.« Freier Abzug für eure Männer? Ihr seid kaum in der Lage, das als Bedingung zu fordern, Maltitz, schrie der Marschall. Wenn wir sowieso sterben sollen, werden wir es kämpfen tun, rief Ulrich zurück. Dann werdet ihr erleben, wie lange wir uns halten können und mit dem Blut eurer Männer bezahlen. Das Angebot gilt nur heute. Der Marschall zögerte. Dann rief er: Abgemacht! Ergebt euch, und euch ist freier Abzug zugesichert, in Waffen und mit all eurer Habe. Noch einmal sah Ulrich auf seine Kampfgefährten. Auf Ulrichs Zeichen hin gingen ein paar Männer daran, die Zugbrücke über den tiefen Burggraben herabzulassen, ohne sonderliche Eile, aber auch ohne zu zögern. Die Burg stand offen. Freiheitsstein war gefallen.